Also das Thema Beten und oder Handeln. Welche kniffligen Fragen rund um das Gebet gibt es also? Zumindest welche dieser Fragen wollen wir uns heute Mittag, heute Nachmittag anschauen? Die erste Frage könnte lauten, warum überhaupt beten, wenn Gott doch sowieso tut, was er will? Gott tut doch laut Auskunft der Bibel seinen Willen. Kann Gebet etwas daran ändern? Kann Gebet Gottes Meinung ändern? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, über die ich gerne nachdenken möchte, wie ist denn das jetzt mit dem Verhältnis von Beten und Handeln? Ist es Unglaube zu handeln, selbst zu handeln, vorzusorgen, zu planen, wenn man stattdessen auch beten könnte? Schließt sich das aus? Lässt sich das vereinbaren? Also wie ist das Verhältnis von Beten und Handeln? Und drittens, das ist vielleicht für manche die schwierigste Frage, wie gehen wir mit unerhörten Gebeten um? Also mit Gebeten, die zumindest allen Augenschein nach nicht erhört worden sind. Woran liegt das, dass das nicht passiert ist? Kann man das begründen? Oder weiß man das einfach nicht? Wie kommen wir damit zurecht? Ihr seht, das sind ganz einfache Fragen, in Anführungszeichen, die lassen sich ganz schnell klären. Nein, ganz im Ernst könnte man natürlich mit jeder dieser Fragen ein eigenes Seminar bestreiten. Jetzt könnte ich versuchen, das mit erhöhtem Sprechtempo zu kompensieren. Dafür bin ich berüchtigt, für mein erhöhtes Sprechtempo. Aber ich versuche mich irgendwo in der Mitte einzupendeln. Und versuche schon zu allen diesen drei Fragen etwas zu sagen. Und wir kommen dazu aber auch jeweils selber kurz ins Gespräch. Das war jedenfalls meine Idee. Die erste Frage, warum überhaupt beten, wenn doch Gott tut, was er will? Und das Problem wird zunächst einmal verschärft, wenn man zum Beispiel bei Martin Luther nachliest, was der im kleinen Katechismus schreibt über das Vaterunser, über die dritte Bitte des Vaterunsers, dein Wille geschehe. Ich lese das mal vor aus dem kleinen Katechismus. Da schreibt er, die dritte Bitte, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was ist das? Was bedeutet das? Luthers Antwort, Gottes guter, gnädiger Wille geschieht auch ohne unser Gebet. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns geschehe. Die vierte Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Was ist das? Gott gibt das tägliche Brot auch ohne unsere Bitte, allen bösen Menschen. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er es uns erkennen lasse, und wir mit Danksagung empfangen unser tägliches Brot. Soweit Martin Luther. Das habe ich gelernt, damals auch im Konfirmandenunterricht. Und das finde ich auch nach wie vor sehr sinnvoll, das zu lernen. Jetzt kann man das natürlich trotzdem bei allem Respekt vor dem großen Reformator missverstehen, als ob er damit sagen wolle, naja, eigentlich ändert das Gebet tatsächlich nichts, aber aus irgendwelchen Gründen will Gott gebeten sein. Und das stimmt meines Erachtens höchstens teilweise. Natürlich stimmt es, dass Gott auch so seinen Willen tut, dass er sich nicht von uns abhängig macht. Und es stimmt auch, dass wir nicht die menschliche Seite überbetonen dürfen. Es wäre ein Irrtum zu glauben, nur wenn wir in einer bestimmten Art und Weise beten, können wir sicherstellen, dass Gott bestimmte Dinge tut oder Gott sei darauf angewiesen, dass wir in einer bestimmten Art und Weise beten. Also dass Gott uns in dieser Art und Weise brauche, um seinen Willen zu tun. Das wäre tatsächlich ein Fehlschluss. Aber daraus muss man auf der anderen Seite nicht schließen, dass das Gebet nichts ändert. Positiv gesagt, ich bin dennoch der Überzeugung, dass Gebet etwas ändert. Und das begründe ich folgendermaßen. Erstens würde ich sagen, und das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber mir hilft das. Erstens würde ich sagen, Gott ist für die Durchsetzung seines Willens nicht auf eine Variante festgelegt. Ganz simpel. Also ich bete zum Beispiel um Schutz für meine Familie oder um Segen für meine Arbeit oder so. Und es gibt auf dem Spielfeld der unendlichen Möglichkeiten Gottes mehrere Varianten, wie er dieser Bitte entsprechen kann. Und er kann dieser Bitte entsprechen und dabei auf mich eingehen und zugleich seinem übergeordneten Willen entsprechen. Oder umgekehrt, Gott hat insgesamt einen Willen für diese Welt, er baut sein Reich. Und wenn ich um etwas Bestimmtes bitte, kann er diese Bitte einbauen in den Bau seines Reiches. Das läuft dann nicht konträr zu seinen übergreifenden Absichten, aber er baut meine Bitte mit ein. Er hat sie vielleicht auch schon vorhergesehen, als er seinen großen Plan für die Welt gefasst hat. Also es gibt für ihn eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Es gibt bestimmte Dinge, auf die er festgelegt ist, nämlich, dass er eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Er ist auch festgelegt darauf, dass er seine Versprechen hält, dass er uns nicht enttäuscht und so weiter. Aber unter dieser Überschrift gibt es auf dem Weg dahin immer eine Reihe unterschiedlicher Optionen. Und deswegen glaube ich natürlich, dass Gott seinen Willen insgesamt tut für diese Welt und dabei aber meine Bitte, meine kleine menschliche Bitte einbauen kann und sich dadurch motivieren lassen kann, sich für eine bestimmte der möglichen Varianten zu entscheiden. Das klingt technisch, finde ich aber denkerisch wichtig. Gott ist zur Durchsetzung seines Willens nicht auf eine Variante festgelegt. Gott ist ja sehr einfallsreich. Ja? Gott ist unendlich einfallsreich und kann natürlich seine übergreifenden Absichten mit meinen kleinen Anliegen vereinbaren, wenn er es möchte. Das ist der erste Grund, warum Gebet etwas ändert. Zweitens würde ich sogar noch weitergehen. Ich glaube, dass Gott unser Beten von vornherein mit einbeziehen kann. Er ist ja nicht nur allwissend, er sieht auch alles im Voraus. Manche Menschen folgern daraus irrtümlicherweise, dass Gott alles festgelegt hätte. Das ist aber ein Fehlschluss. Wenn Gott im Voraus weiß, wofür ich mich entscheiden werde, es ist immer noch meine Entscheidung. Es ist nicht so, dass ich auf eine Entscheidung festgelegt wäre. Es ist schon meine Entscheidung. Ich glaube, dass ich zwar durch die Sünde in meiner Entscheidungsfreiheit eingeschränkt bin, aber dass ich schon die relative Freiheit habe, mich für das eine oder gegen das andere zu entscheiden. Und ich glaube zugleich, dass Gott diese freien Entscheidungen vorhersieht. Aber vorhersehen heißt nicht das gleiche wie vorherbestimmen. Vorhersehen ist eben ein Sehen. Und dadurch, dass ich jemanden sehe, wie er etwas tut, habe ich ihn nicht dadurch beeinflusst, dass er es tut, sondern ich sehe ihn. Und Gott sieht eben nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft. Er ist gleichzeitig mit allen Zeiten. Das heißt, er weiß, wofür ich mich entscheide. Er weiß auch, wofür ich beten werde. Und er kann das im Voraus mit einbeziehen in sein Handeln. Ehrlich gesagt ist das auch ganz logisch nötig, das anzunehmen, dass Gott meine Bitten vorhersieht, denn nur dann kann er meine Bitten auch erfüllen, wenn er sie vorhersieht. Das klingt jetzt wieder ein bisschen banal, aber ich finde das wirklich wichtig, wenn ich zum Beispiel um gutes Wetter bitte, weil wir morgen eine Open-Air-Veranstaltung der Gemeinde haben. Meteorologen sagen, dass das gute Wetter von morgen eigentlich schon vor ein paar Wochen entschieden war. Das heißt, er muss schon vor ein paar Wochen vorhergesehen haben, dass ich heute für gutes Wetter morgen bitte, wenn er dieser Bitte entsprechen will. Also natürlich kann Gott unser Beten von vornherein mit einbeziehen. Und er tut das alles nicht, weil er es nötig hätte, auf uns einzugehen, sondern weil er interagiert. Er ist in Kontakt mit uns, ein lebendiger Gott, der reagiert auf uns, der uns so ernst nimmt, dass er sogar unsere Bitten in seinen großen Plan für die Welt mit einbezieht, weil er im Gespräch ist mit uns und zum Gespräch gehören echte Reaktionen. Nicht nur scheinbare Reaktionen nach dem Motto, ich wollte das sowieso machen, aber schön, dass du noch darum gebeten hast, sondern echte Reaktionen. Ja, ich lasse mich dazu herab, auf deine Bitten einzugehen. Meine Bitte an uns alle wäre, dass wir uns darüber mal kurz austauschen. Und meine Bitte an Tina wäre, dass du uns gleich kurz in Gruppen schickst. Die Aufnahme kann gerne kurz pausieren. Wenn das richtig sehe, sind alle wieder, wenn ich das richtig sehe, sind alle wieder zurückgekehrt aus den Gruppengesprächen. Ich wollte kurz die Gelegenheit geben für Rückfragen in der großen Runde. Wir haben am Ende jetzt das Gebet. Die zweite Frage: Wie ist denn jetzt das Verhältnis von Beten und Handeln? Ich habe mal jemanden gehört, der erst als Erwachsener zum Glauben gefunden hat und der hat die Erinnerung an die Tischgebete seiner Kindheit. Da empfand er das Gebet eigentlich immer als Bremse vor dem Eigentlichen, auf das er sich freut. Da stand dieses leckere Essen auf dem Tisch, alle müssten die Hände falten und erst Gott Danke sagen. Also Gebet wurde von ihm als Bremse empfunden. Ganz ernsthaft gibt es hier tatsächlich zwei Missverständnisse beim Verhältnis von Beten und Handeln. Nicht das Tischgebet, das finde ich sehr wichtig und hilfreich, auch wenn das Essen noch so lecker ist. Das erste Missverständnis lautet Handeln statt Beten, Handeln anstelle von Beten. Jetzt kann man sich schon ausrechnen, wie das zweite Missverständnis lautet. Das erste Missverständnis, Handeln anstelle von Beten statt Beten. Anders gesagt, die Vorstellung, es kommt nur auf uns an, in Anführungszeichen, es kommt nur auf uns an. Das Beten ändert höchstens uns. Es ändert nichts an Gott nach dieser Auffassung. Es ist eine zusätzliche Motivation für unser Handeln. Aber entscheidend ist das Handeln, laut diesem Missverständnis. Das wird zwar selten so ausdrücklich gesagt in frommen Kreisen, dass man eigentlich alles vom Handeln abhängig macht, aber es ist faktisch wirksam, vielfach in frommen Kreisen. Und ich würde mich davon gar nicht ausnehmen. Das ist vielleicht eher das Missverständnis, dem ich selber aufsitze. Es ist oft faktisch wirksam, dieses Missverständnis, dass das Handeln irgendwie doch das Wichtigere ist. De facto vertraut man auf die eigene Planung. Und jetzt bin ich ein großer Fan von guter Planung. Aber wenn uns die Jahre 2020, 2021 und 22 eins gelehrt haben, dann die Erinnerung an das, was in Jakobus 4, 15 immer schon stand. So Gott will und wir leben, werden wir dies oder jenes tun. Also alles, was wir planen und uns vornehmen, steht unter dem Vorbehalt des Willens Gottes. Und Gott kann uns auch überraschen, auch unangenehm überraschen. Die Weltläufe können völlig anders verlaufen, als wir denken. Also, ne, alle kirchlichen Veranstaltungen finden immer statt, Subkonditionen Corona. Eigentlich mussten sie immer schon Subkonditionen Jakobäa stattfinden, also unter der Bedingung von Jakobus, vom Jakobusbrief. So Gott will und wir leben, wird das passieren. Aber wir können davon nicht hundertprozentig ausgehen. Also, es gibt diese faktisch wirksame Form des Missverständnisses Handeln statt Beten. Und wir haben gelernt, dass das ein Irrtum ist, weil alles, was wir planen und tun, immer unter dem Vorbehalt steht. Es kann immer noch anders kommen. Ja, ich bin heilfroh, dass Corona jetzt in den westlichen Ländern langsam wieder im Schwinden ist. Ich wünsche es mir, weiß Gott, nicht zurück. Aber ich finde dennoch, dass darin auch eine Erinnerung steckt, die wir durchaus nötig haben, nämlich, dass wir nicht alles kontrollieren können. Das ist die unausdrückliche Form dieses Missverständnisses. Es gibt aber auch eine ausdrückliche Form dieses Missverständnisses, Handeln statt Beten. Und die steckt in dem Satz, den man manchmal in manchen kirchlichen Kreisen hört, einem Satz, der erstmal so ein bisschen fromm klingt, den ich aber für ein grandioses Missverständnis halte. Ich habe auch nicht mehr die Quelle gefunden, wahrscheinlich kann man sie herleiten. Der Satz lautet, Christus hat keine Hände und außer unsere Hände. Christus hat keine Hände außer unsere Hände. Vielleicht kann mir jemand helfen, wo der Satz herkommt. Also Dorothee Sölle und andere haben ihn häufig verwendet, aber die ursprüngliche Quelle habe ich nicht mehr gefunden. Und ich erinnere mich gerne daran, wie einer meiner Lehrer aus meinem Studienjahr in London, Professor Colin Ganton, leider verstorben, der war mal zu Besuch an der Universität Heidelberg und der hat über Gottes Handeln aus systematisch-theologischer Sicht gesprochen. Und dann wurde er gefragt, was er von diesem Satz halte, Christus hat keine Hände außer unseren Händen, also Christus handelt ausschließlich durch unser Handeln. Und er sagte in schöner Offenheit, I think that's wrong. Ich denke, das ist falsch. Das ist pelagianisch, hat er gesagt. Das ist ein Fachwort für eine Auffassung, die dem menschlichen Handeln zu viel zutraut. Die glaubt, dass der Mensch sich Gottes Gnade irgendwie auf eigene Art und Weise oder aus eigener Kraft verdienen kann. Zumindest so ein kleines bisschen. Und das glaube ich auch. Also zu glauben, dass Christus nur durch unser Verhalten handelte, das hielte ich für ein großes Missverständnis. Das macht Gottes Macht klein. Handeln statt beten. Das zweite Missverständnis ist natürlich spiegelbildlich, beten statt handeln. Ich habe mal davon gehört, dass bei einer Besprechung, wo eine große christliche Initiative geplant wurde, die ziemlich viele Ressourcen gebunden hätte oder gebunden hat, wo ziemlich viele Leute mitarbeiten mussten, was jahrelang geplant wurde, ich sage jetzt nicht genau, worum es ging, dass das erste Treffen dieser Besprechung darin bestand, dass alle sich sehr lange persönlich austauschten und dann fragte jemand, ja, also wann kommen wir denn jetzt eigentlich zur eigentlichen Planung? Und dann sagte der Leiter dieses Treffens, ja, wir hören da auf, wo wir aufhören mit unserem Treffen und das wird sich schon alles fügen. Und jetzt vertrauen wir darauf, dass das alles noch hinkommt. Das klingt zwar sehr geistlich, aber das hatte natürlich zur Folge, dass die eigentliche Planung an einzelnen Leuten hängen blieb, die halt die Umsicht hatten. Also man kann sehr geistlich tun und sagen, jetzt schaut er nicht immer auf die Uhr, versucht er jetzt nicht irgendeine Tagesordnung abzuarbeiten. Das kommt schon hin, das kommt alles hin, ja. Und der Effekt ist, dass dann Leute sich einsetzen müssen und investieren müssen, die Umsicht haben. Das gibt es häufig. Noch ein bisschen plumper, der Prediger, von dem man manchmal liest in der christlichen Literatur, der sagt, ich bereite immer nur den Anfang meiner Predigt vor und danach lasse ich den Geist Gottes sprechen. Und dann sagen Leute, die ihre Predigten hören, also ich finde ehrlich gesagt, man hört das den Predigten an. Es ist dann vielleicht nicht der Geist Gottes, der spricht, sondern es ist die mangelnde Vorbereitung, die aus der Predigt spricht. Dem würden wir immer sofort entgegenhalten, das ist doch ein falscher Widerspruch, zu sagen, entweder wir planen oder wir beten oder entweder wir bereiten unsere Predigt vor oder Gottes Geist spricht, sondern wir würden immer sagen, Gottes Geist wirkt doch auch durch diese menschlichen Prozesse, durch ein gutes organisatorisches Planungsgespräch, durch eine ordentlich reflektierte und vorbereitete Predigt. Er gebraucht das alles doch. Gottes Geist ist doch kein Lückenbüßer, der darauf angewiesen wäre, dass wir uns absichtlich zurückhalten, damit er wirken kann. So handelt Gottes Geist auch nicht in der Bibel. Also die Vorstellung, Gottes Geist handelt immer dann, wenn wir möglichst wenig nachdenken, planen und organisieren. Dann könne er wirken. Das stimmt auch wieder nicht. Es kann auch Teil des erhörten Gebetes sein, dass irgendwas gut geplant wird. Wenn wir für eine gut funktionierende Herbstkonferenz beten, dann beten wir natürlich auch, dass Gott die Hände und den Verstand der Menschen führt, die diese Konferenz vorbereiten. Das ist kein Widerspruch. Gottes Geist ist kein Lückenbüßer, sondern er wirkt auch durch menschlich beschreibbare Prozesse. In der Predigtlehre, in der Lehre von der christlichen Predigt ist das ein ganz altes Motiv. Das Motiv, dass Gottes Geist auch durch Rhetorik, Kommunikation und die Regeln einer verständlichen Rede wirkt. Das ist kein Widerspruch. Jetzt könnte man also als Fazit ziehen, diesen alten Spruch, naja, beten und handeln hängen zusammen, oder anders gesagt, bete so, als ob alles Handeln nichts nützte, und handle so, als ob alles Beten nichts nützte. Bete so, als ob alles Handeln nichts nützte, und handle so, als ob alles Beten nichts nützte. Auch hier habe ich die Quelle nicht gefunden, der Satz wird häufig zitiert. Jetzt könnte man sagen, okay, das war ein bisschen erwartbar, aber es ist auch ein kleines bisschen unkonkret zu sagen, okay, beides stimmt gleichzeitig. Ich glaube aber trotzdem, dass es hilfreich zur Orientierung ist, sich genau zu überlegen, wie Beten und Handeln zusammenzuhören. Zwei Dinge, die ich hilfreich zur Orientierung finde, ist, dass ich mich frage, ja, worauf verlasse ich mich denn jetzt eigentlich? Das ist die erste Frage. Worauf verlasse ich mich? Ich verlasse mich letztlich auf Gott und nicht auf Menschen. Und gerade deswegen setze ich alles ein an menschlichen Ressourcen, die ich zur Verfügung habe. Planungskompetenz, organisatorische Kompetenz, Rhetorik, theologisches Nachdenken. All das setze ich ein, gerade weil ich glaube, Gott kann daraus etwas machen. Nicht, weil ich glaube, dass ich so schlau bin und alles im Griff hätte, sondern weil ich glaube, dass Gott aus meinen mehr oder weniger gekonnten Versuchen, manchmal stümperhaften Versuchen, etwas zu regeln, etwas machen kann. Darauf verlasse ich. Ich verlasse mich auf Gott. Deswegen lohnt es sich ja zu planen und zu handeln, weil ich glaube, dass Gott etwas darauf machen kann. Deswegen lohnt es sich übrigens auch zu predigen. Ja? Wenn man jahrelang predigt und mehr oder weniger Resonanz hört, mal mehr Resonanz, mal weniger. Man predigt ja nicht deswegen, weil man sich immer so fürchterlich viel Resonanz verspricht, sondern weil man glaubt, Gott kann unsere menschlichen, fehlbaren, manchmal auch stümperhaften Versuche, sein Wort zu sagen. Gott kann das alles gebrauchen, um zu wirken. Deswegen lohnt es sich. Und deswegen werfe ich alles in die Waagschale, was ich habe an Fähigkeiten. Nicht, weil ich mich auf mich verlasse, sondern weil ich mich auf Gott verlasse. Das ist die erste Frage, die ich hilfreich finde. Die zweite Frage, die ich hilfreich finde, ist, womit rechne ich eigentlich? Ich glaube nämlich, dass meine Erwartungshaltung an Gott sich auch in meinem Verhalten zeigt. Deswegen ist es nicht nur so ein schiedlich-friedliches Nebeneinander. Ja, ich bete so, als ob alles Handeln nichts nützt, und ich handle so, als ob das Beten nichts nütze. Das klingt zwar irgendwie schön, aber auch so ein bisschen unkonkret. Ich glaube, dass das Verhältnis noch ein bisschen genauer zu beschreiben ist. Nämlich, wenn ich mich frage, womit ich eigentlich rechne. Meine Erwartungshaltung Gott gegenüber hat immer auch sehr konkrete Auswirkungen auf mein Verhalten. Dazu eine ganz alte Analogie, ein alter rabbinischer Witz von dem Juden, der Gott immer wieder bittet, Gott, schenk mir einen Lottogewinn. Gott, schenk mir doch bitte einen Lottogewinn. Jahrelang bittet er Gott um den Lottogewinn. Und nach vielen Jahren unerhörter Gebete klagt er Gott an und sagt, jetzt wusste ich es doch, auf dich ist eben doch kein Verlass, der Lottogewinn ist nicht eingetroffen. Und Gott sagt ganz trocken, tu mir einen Gefallen, kauf dir einen Lottoschein. Also mit anderen Worten, wenn du mich um so etwas bittest, jetzt mal unabhängig davon, ob die Bitte jetzt eine sinnvolle geistliche Bitte ist oder nicht, aber wenn du mich um was bittest, dann mach doch bitte den Anschein von einem Menschen, der damit rechnet, dass es passiert. Handle so wie jemand, der damit rechnet, dass Gott dein Gebet erhört. Meine Erwartungshaltung Gott gegenüber wird mein Verhalten prägen. Und das ist in der SMD oft ein ganz konkreter Zusammenhang. Unsere Erwartungshaltung, dass Gott etwas missionarisch mit unserem Land vorhat, prägt unser Verhalten, prägt zum Beispiel die Entscheidung, Menschen einzustellen, auch wenn die Finanzen noch nicht geklärt sind. Weil wir glauben, Gott will hier etwas tun. Also investieren wir etwas in Menschen, obwohl wir noch nicht sicher wissen können, ob sich das finanzieren lässt. Das ist kein Freifahrtschein für finanzielle Himmelfahrtskommandos, aber es ist doch ein Freibrief für Mut zur Zukunft. Wenn ich mit Gottes Handeln rechne, wird das mein Verhalten ändern. Man kann es auch noch komplizierter sagen. Ich dachte, hin und wieder darf ich ja vielleicht nochmal sagen, dass ich Theologie studiere und unterrichte. Also ein Fremdwort an der Stelle. In der Predigtlehre nennt man diesen Zusammenhang die theonome Reziprozität. Müsst ihr nicht lernen, aber ist trotzdem hilfreich. Theonome Reziprozität findet sich bei Rudolf Born, ein großer Predigtlehrer der 1970er Jahre. Theonome Reziprozität bedeutet auf Deutsch die gottgelenkte Wechselseitigkeit. Das heißt, Gott wirkt und er ist dabei nicht auf uns angewiesen, aber er wirkt im Wechselspiel mit unseren Bemühungen. Er wirkt auch durch unsere Bemühungen. Um das mal noch einfacher zu sagen, mit einem Satz, den ich von Gernot Spies gelernt habe: Gott braucht uns nicht, aber Gott gebraucht uns. Er braucht uns nicht, um seinen Willen zu tun. Er kann es auch ohne uns, sogar auch, obwohl wir ihm widerstehen und uns sperren, kann er trotzdem seinen Willen tun. Aber er gebraucht uns. Er gebraucht dabei auch unser Plan, unsere Überlegung und so weiter. Und er gebraucht dabei auch unser Beten. Jetzt wäre meine Bitte wieder, dass wir uns darüber kurz austauschen. Wir können die Aufnahme an der Stelle auch wieder kurz stoppen. Verzichte ich nämlich auch noch drauf, jetzt in der großen Runde weiter das zu thematisieren, weil wir gleich nach meinem letzten Gedanken nochmal genau dafür Gelegenheit haben. Also wenn jetzt Fragen im Gruppengespräch noch gekommen sind, die ihr gerne in der großen Runde besprechen möchtet, wir haben dafür gleich nochmal Gelegenheit. Danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Ich hoffe, dass es technisch geklappt hat. Wir kommen zum dritten Punkt, den ich versprochen hatte, dass wir uns damit auseinandersetzen. Das ist vielleicht der schwierigste Punkt bei dem ganzen Thema. Wie gehen wir mit unerhörten Gebeten um? Also Gebete, die nach allen Augenschein nach jedenfalls nicht erhört worden sind. Und man muss ja feststellen, dass es sehr direkte Verheißungen in der Bibel gibt, was das Erhören von Gebeten angeht. Also Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Und es gibt bei diesem Satz keine Fußnote. Da steht nicht kleingedruckt, es sei denn, ihr habt es nicht geschafft, eine entsprechend heilige Stimmung dabei zu produzieren. Oder es sei denn, ihr habt theologisch unklare Vorstellungen. Oder es sei denn, ihr habt noch nicht die SMD-Richtlinie unterschrieben. Das steht da alles nicht. Sondern bittet, so wird euch gegeben. Steht da als Indikativ, ohne Einschränkung. Das macht es eher noch schwieriger, dass Jesus solche Dinge so vollmundig sagt. Die einzige Einschränkung, die ich gefunden habe, und die gibt es tatsächlich, die finde ich auch wieder in Jakobus, in Jakobus 4. Ihr bittet und habt nicht und empfangt nicht, weil ihr in böser Absicht bittet. Das ist die einzige Einschränkung, die ich kenne, Jakobus 4. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr in böser Absicht bittet. Also wer in böser Absicht bittet, um jemanden zu schaden oder so, der muss sich natürlich nicht wundern, wenn seine Bitte nicht erhört wird. Aber das ist im Grunde die einzige Einschränkung, die ich kenne. Das heißt, wenn ein Gebet nicht erhört worden ist, muss man feststellen, dass in aller Regel nicht bei demjenigen, der gebetet hat, Schuld gesucht werden darf. Wer um etwas bittet und sein Gebet wurde nicht erhört, die Erklärung dafür ist mit ganz wenigen Ausnahmen, eben diese Ausnahme aus Jakobus 4, mit ganz wenigen Ausnahmen ist die Erklärung nicht, du hast irgendwas falsch gemacht. Gerade vom Neuen Testament her muss man sich entschieden gegen das wenden, was man in der Theologie manchmal den Tun-Ergehen-Zusammenhang nennt. Also die Vorstellung, es gibt einen direkten automatischen Zusammenhang zwischen dem, wie ich handle und dem, wie es mir geht. Dieser sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang, der wird im Alten Testament an verschiedenen Stellen tatsächlich aufgestellt und er hat auch eine relative Berechtigung. Also es wird immer wieder gesagt, Gottes Gebote sind sinnvoll. Und es ist auch sinnvoll, sich nach ihnen zu richten. Und wer sich nach Gottes Geboten richtet, wird auch ein gutes und gelungenes Leben haben. Das stimmt ja auch. Ja? Also wenn man sich an Gottes Weisungen zum Umgang mit Konflikten hält zum Beispiel, wird man in aller Regel besser leben, als wenn man das nicht tut. Es gibt allerdings keinen Automatismus. Und das ist eine Erkenntnis, die sich auch schon im Alten Testament einstellt. Es gibt keinen Automatismus, dass man sagt, wenn du gerecht handelst, geht es dir automatisch gut. Und wenn es dir schlecht geht, heißt das, dass du automatisch ungerecht warst. Dieser Umkehrschluss funktioniert nicht und der Beweis steckt schon im Alten Testament. Das ganze Buch Hiob ist der Beweis dafür, dass es da keinen Automatismus gibt. Hiob wird als vorbildlich gerechter Mensch beschrieben und trotzdem bricht das Unglück über ihn herein. Und seine Freunde, die auf ihn einreden und sagen, das bist du alles selber schuld, die werden am Ende von Gott nicht darin unterstützt. Sie werden letztlich gar keines Blickes, keines Kommentars gewürdigt. Also, der Tun- und Ergehen-Zusammenhang, der lässt sich nicht auf unerhörte Gebete anwenden. Bei Jesus findet sich das ganz ausdrücklich, dass er das ablehnt. In Johannes 9 begegnen er und seine Jünger einem blind geborenen Mann, also einem Mann, der von Geburt an blind ist. Und seine Jünger fragen Jesus, wer hat denn gesündigt, dass dieser Mann blind geboren wurde, er oder seine Eltern? Also, die gehen wie selbstverständlich davon aus, dass der Mann irgendwie selber schuld ist oder seine Vorfahren. Und Jesus weist das ab und sagt, nein, niemand hat gesündigt, sondern an ihm soll Gottes Herrlichkeit offenbar werden. Und dann macht er diesen blinden Mann sehend. Also er wendet sich an dieser Stelle ausdrücklich dagegen, da so einen Zusammenhang zu sehen. Stattdessen würde ich festhalten wollen, dass wenn ein Gebet allem Augenschein nach nicht erhört wurde oder nicht so erhört wurde, wie wir es uns gerne wünschen würden, dann ist das Gottes souveräne Entscheidung. Nicht die Schuld eines einzelnen Menschen, sondern Gott hat in seiner Souveränität entschieden, so und nicht anders zu handeln. Wie lässt sich das aber erklären, dass Gott so handelt? Ich gebe gerne zu, dass ich das nicht vollständig erklären kann. Diesseits des Himmels kann ich das nicht vollständig erklären, weil ich Gott nicht in die Karten schauen kann und weil ich nicht einen Einblick in die Begründung jeder seiner souveränen Entscheidungen habe. Das wäre der sogenannte Gottesstandpunkt. Den habe ich nicht. Ich habe aber Ideen. Ich glaube nämlich, dass Gott nicht einfach willkürlich handelt, sondern dass er schon Ziele mit dem verfolgt, wie er handelt, und dass wir dem häufig auch nachspüren können. Ich glaube zum Beispiel, dass manchmal eine Erhörung schlicht noch aussteht. Ich glaube, dass das sogar relativ häufig der Fall ist, dass wir um etwas bitten und Gott will diese Bitte auch erhören. Es dauert nur und wir brauchen Geduld. Wenn man eines lernt beim Lesen der Bibel, dann ist es, dass Gott einen sehr langen Atem hat mit seinen Verheißungen. Die Verheißungen, die er Abraham gibt und die sich teilweise im Laufe seines Lebens schon einstellen, vollständig eingestellt, haben die sich bis heute noch nicht. In dir werden gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das passiert gerade, das deute ich geistlich, auch in der Mission im Namen Christi unter allen Menschen, das passiert gerade, aber es ist noch nicht zur Vollendung gekommen. Also manchmal nennt man das auch einen Erwartungsüberschuss im Alten Testament. Die alttestamentlichen Verheißungen, die zeigen alle auf Jesus. Und sie sind aber auch immer noch nicht vollständig eingetroffen. Sie treffen erst dann vollständig ein, wenn der neue Himmel und die neue Erde beginnt. Eigentlich sind wir da also total trainiert, zu wissen, dass zwischen einer Verheißung, etwas zu tun, und der Erfüllung lange, lange Zeiträume liegen können. Und das gilt auch für erhörte Gebete. Und das kann man auch in einzelnen Lebensgeschichten nachvollziehen. Bei Abraham zum Beispiel, bis dann sein leiblicher Sohn geboren wird, das dauert eine ganze Weile. Auch bei Mose, zwischen der Verheißung, der Befreiung seines Volkes und der Umsetzung dieser Verheißung vergeht ziemlich viel Zeit. Also manche Erhörung steht noch aus. Das, glaube ich, stimmt häufig. Nächste Erklärung wäre, dass manches sich schlicht logisch ausschließt. Das klingt jetzt wieder ein bisschen banal, aber ich finde das tatsächlich wichtig. Und deswegen versuche ich das auch mal mit einem banalen Beispiel zu verdeutlichen. Stellen wir uns vor, da findet ein Fußballspiel statt. Und stellen wir uns vor, zwei christliche Fußballfans der beiden konkurrierenden Mannschaften beten beide gleichzeitig für den Sieg ihrer Mannschaft. Würden wir jetzt alle sagen, ist kein besonders geistliches Gebetsanliegen. Ja, aber wer bin ich, das zu beurteilen? Wir beten für alles Mögliche, das muss Gott beurteilen. Also stellen wir uns vor, diese beiden Fußballfans beten beide für den Sieg ihrer Mannschaft. Selbst wenn Gott eine dieser beiden Bitten erhören wollte und nicht sagen wollte, bete vielleicht mal für was Sinnvolleres, selbst dann müsste er einen von beiden enttäuschen. Also in dieser Welt schließt es sich manchmal logisch aus. Und manchmal ist es auch gar nicht so abwegig. Also ich habe ja vorhin den Open-Air-Gottesdienst erwähnt, wo ich dann vielleicht für gutes Wetter bitte. Vielleicht bittet aber der Bauer, der nebenan wohnt, für schlechtes Wetter. Wieder, das klingt ein bisschen banal, aber ich glaube natürlich, dass in einer Welt, in der alle Menschen miteinander verbunden sind und jede Entscheidung Auswirkungen hat auf andere, natürlich auch die Erhörung eines Gebets Auswirkungen hat auf andere und konkurrieren kann mit seinem Gebetsanliegen. Manches schließt sich logisch aus. Die nächste Erklärungshilfe wäre, dass alles, was wir bitten, natürlich immer unter der Überschrift gebetet wird, dein Wille geschehe. Also damit fängt ja das Vaterunser an. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist die Überschrift über allem Beten. Ich habe vorhin gesagt, dass Gott für die Durchsetzung seines Willens vielleicht mehrere Optionen hat, aber eben nur eine begrenzte Anzahl an Optionen. Und es kann sein, dass manchmal, wenn wir beten, wir den Eindruck haben, was soll Gott denn dagegen haben? Es ist doch bestimmt sinnvoll, wenn er unsere Bitte erhört. Aber aus Gottes Perspektive sieht das ganz anders aus. Aus Gottes Perspektive läuft das, was wir gebetet haben, vielleicht doch seinen Absichten zuwider. Und dann passt es nicht mehr unter diese Überschrift. Und im Rückblick können wir das manchmal erkennen. Das Interessante ist, sobald man selber Kinder hat, ist einem dieser Zusammenhang viel deutlicher. Dass aus der Perspektive eines Menschen, der um etwas bittet, eindeutig sein kann, dass seine Bitte ganz sinnvoll ist und dass es ganz gemein wäre, diese Bitte abzulehnen. Aber aus der Perspektive dessen, der die Bitte abschlägt, ist es eindeutig, dass es nicht gut wäre, dieser Bitte zu entsprechen. Das ist ganz normal, ja. Also ich möchte noch mehr Süßigkeiten essen. Ja, jedes Elternteil gönnt seinem Kind etwas Gutes und hin und wieder darf Süßigkeiten geben. Aber wenn man dieser Bitte immer nachgeben würde, wäre das für das Kind schlecht. Oder wenn ein kleines Kind zum ersten Mal zum Arzt gebracht wird und geimpft wird zum Beispiel. Ich bin ein großer Verfechter von Impfungen. Die haben also meine Kinder und viele andere Kinder vor sehr viel Leid bewahrt. In dem Moment, wo diese Impfung passiert, ist das für das Kind überhaupt nicht einsichtig, was daran gut sein soll. Sondern die Eltern, denen es so sehr vertraut, tragen sie zu fremden Leuten, die das Kind nicht kennt. Und dann wird ein Stachel in den eigenen Körper gesteckt und dann fühlt man sich schlecht, hat vielleicht auch Nebenwirkungen. Aber die Krankheiten, vor denen man bewahrt wird mit diesem Impfstoff, ist ja ein aktuelles Beispiel, ja? Die Krankheiten, mit denen man bewahrt wird vor diesem Impfstoff, sind ja viel schlimmer als das, als die Erfahrung, die man da gerade macht. Und ich glaube natürlich, dass aus Gottes Perspektive vieles, um das wir bitten, aus unserer Sicht ganz sinnvoll und gut wäre, aber nicht jede dieser Bitten zu entsprechen, ist aus seiner Sicht durchaus sinnvoll. Das finde ich denkerisch nicht schwierig, obwohl es im Einzelfall natürlich ganz schwierig ist, sich das auszumalen, woran jetzt der Sinn darin liegen sollte, dass Gott diese Bitte nicht erhört. Aber denkerisch finde ich das prinzipiell nicht schwierig, weil ich weiß, dass meine Perspektive auf die Welt begrenzt ist. Dennoch würde ich sagen, es bleibt ein Rest. Das würde ich sofort zugeben. Es bleibt ein Rest, den ich nicht erklären kann und von dem ich auch bezweifle, dass irgendein Mensch diesseits des Himmels ihn erklären kann. Wo allem Anschein nach wir um etwas bitten, was natürlich in Gottes Sinne ist, und wir verstehen nicht, warum er dem nicht entspricht oder noch nicht entspricht. Beim besten Willen ist nicht erklärbar, warum Gott an bestimmten Stellen nicht eingreift, obwohl wir ihn doch so herzlich darum bitten. Und dieser Rest gehört eigentlich als Teil zu einer viel größeren Frage, nämlich zu der Frage nach dem Leid. Warum es Leid auf der Welt gibt und Gott dieses Leid nicht immer und überall so bewältigt oder so behebt, wie wir uns das gerne wünschen. Ich glaube, dass die Beendigung des Leidens aussteht. Ich glaube, dass eines Tages Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, in der es keine Krankheit, kein Leid und auch den Tod nicht mehr geben wird. Ich glaube also, dass Gott das Problem des Leidens eines Tages endgültig beenden wird. Ich weiß aber, dass damit natürlich nicht die Frage beantwortet ist, warum er das nicht jetzt schon tut. Warum tut er das nicht jetzt schon, wenn er das doch anscheinend kann? Im Grunde endet die Bibel genau mit dieser Frage, nämlich mit dem Satz Maranatha, komm Herr Jesus, komm bald wieder. Also die Bibel endet mit dem dringlichen Ruf, Jesus, komm bald wieder und schaffe diesen neuen Himmel und diese neue Erde und beendige das Problem. Das wäre ein eigenes Seminar, die sogenannte Theodizee-Frage, aber ich glaube natürlich, dass die Frage nach unerhörten Gebeten letztlich auch da reingehört. Anscheinend hat Gott Gründe, bestimmte Formen von Leid zuzulassen, sie noch zuzulassen, bis er sie eines Tages beendet. Und ich glaube zugleich, dass derjenige, der am meisten darunter leidet, dass das so sein muss unter den Bedingungen dieser Welt, das ist Gott selbst. Ich glaube, dass Gott selbst am meisten darunter leidet, dass Menschen leiden müssen und dass er manchmal auch mit uns darunter leidet, dass er selber bestimmte Bitten nicht erhören kann. Ich weiß, dass ich die Frage damit nicht beantwortet habe, aber es ist trotzdem meine tiefe geistliche Überzeugung. Wir dürfen also festhalten, die Welt, so wie sie jetzt ist, so schön sie ist, hat ja Johannes Hartel sehr eindrücklich beschrieben, so schön sie ist, ist dennoch eine gebrochene Welt. Sie ist noch nicht so, wie sie sein soll. Im christlichen Glauben wird uns nicht eingeredet, dass die Welt in allem schon in Ordnung wäre und alles schon sich wunderbar ineinander fügt, sondern die neue Welt Gottes steht noch aus und erst dann wird alles so sein, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat und noch besser. Und Gebetserhörungen, wo wir sie erleben, auch gerade wundersame Gebetserhörungen, sind so etwas wie ein Vorgeschmack auf Gottes neue Welt. Also deswegen lohnt es sich auch, Gott darum zu bitten, weil ich glaube, wir bitten ihn darum, dass er mal aufblitzen lässt, was er kann. Er greift in den Lauf dieser Welt ein und gibt uns einen Vorgeschmack auf das, was er eines Tages für die ganze Welt durchsetzen wird. Und auch deswegen lohnt sich nach meiner Überzeugung das Beten.